Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
Meine Damen und Herren, willkommen zu den Heute-Nachrichten, unter anderem mit diesen Themen. Trotz der Waffenruhe ziehen sich die Russen offenbar nur langsam aus Georgien zurück. In Mönchengladbach werden bei einem Gasunfall mehr als 100 Menschen verletzt. Es ist ein Stück Hoffnung. Nach Georgien hat nun auch Russland den Waffenstillstandsplan unterzeichnet. Beide Seiten verpflichten sich damit unter anderem, ihre Truppen auf die Linien vor Beginn des Krieges zurückzuziehen. Offen bleibt allerdings, wann das passiert. Zudem gibt es Berichte von georgischer Seite, dass russische Soldaten Vergeltung üben und plündern würden. Nach wie vor sind russische Truppen im georgischen Kerngebiet, auch in Gori, nordwestlich der Hauptstadt Tiflis, und in Kaspi.
Ein neuer russischer Posten, errichtet heute vorübergehend bei der Stadt Kaspi, auf der wichtigsten Straße durch Georgien, trotz amerikanischer Aufforderungen, sofort abzuziehen. Sie haben uns gesagt, sie gehen heute, aber nun bleiben sie, sagt ein georgischer Polizist enttäuscht. Laut russischer Darstellung wird nur die Entwaffnung der georgischen Armee vorangetrieben und für Ordnung in Städten wie Gori gesorgt. Da gibt es aber trotz russischer Präsenz kaum Ordnung. Ein jeder hilft sich, wie er kann. Wir haben einfach nichts mehr, so eine Frau. Die Stadt ist leer, Essen ist knapp. Aus der Stadt Poti kommen Bilder von angeblichen Plünderungen durch Milizen. Und wieder wurde ein Schiff der georgischen Marine zerstört. Völlig unklar ist die Lage in vielen entlegenen Dörfern. Von dort treffen Augenzeugen ein wie diese Bauern. Sie haben einen tagelangen Marsch hinter sich. Die Milizen aus Südossetien sind gekommen und haben uns verjagt. Dann haben sie unsere Häuser angezündet. Die russische Armee wirft den Georgiern ähnliche Gräueltaten vor. Auch an den Checkpoints ist die Stimmung zunehmend gespannt. Laut georgischer Regierung sind diese russischen Einheiten nur da, um systematisch die Infrastruktur des Landes zu zerstören, wie diese Brücke bei Kaspi. Angeblich gesprengt zu einem Zeitpunkt, an dem der Waffenstillstand im Kriegsgebiet in Kraft war.
Antonia Rados in Tiflis, haben Sie den Eindruck, dass sich die russischen Truppen tatsächlich zurückziehen? Die russische Regierung beruft sich ja darauf, dass der Waffenstillstandsplan keinen konkreten Abzugstermin enthält, aber die Erlaubnis, dass sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen in Georgien aufbauen dürfen.
Es ist ja so, dass es ein Waffenstillstandsabkommen schon seit Tagen gibt. Und gestern ist die amerikanische Außenministerin Condoleezza Rice nach Tiflis gekommen und hat ein neues, präziseres Papier vorgelegt. Und darin steht, dass die russische Armee sich nach Südossetien und Abchasien zurückziehen muss und nur einen Korridor von 6 Kilometern in nicht bewohnten Gebieten halten kann. Die Russen haben wir, das haben wir schon gehört, dem zugestimmt. Nun sagt aber die russische Armee, um diesen Abzug tatsächlich machen zu können, braucht sie eigentlich noch einige Tage. Man muss also abwarten.
Es gibt Meldungen, nach denen 2 Deutsche aus Gori entführt worden sein sollen von südossetischen Milizen. Was wissen Sie darüber?
Das ist eine sehr unklare Situation. Diese Information kommt von der georgischen Kriminalpolizei. Es sind angeblich 2 Deutsche georgischer Abstammung, die in diesen Krisen, in diesem Konfliktgebiet um die Stadt Gori von diesen Milizen entführt wurden. Wir haben aber keine Bestätigung. Aber die deutschen Behörden, genauer gesagt das deutsche Außenministerium, ist dabei zu ermitteln.
Antonia Rados aus Tiflis, vielen Dank. Unterstützung für das Krisenmanagement der Bundesregierung im Kaukasus-Konflikt kommt von FDP-Chef Westerwelle. Gleichzeitig warnte er im ZDF-Sommerinterview vor einer neuen Aufrüstungsspirale in Europa. In der Innenpolitik setzt der Chef der Liberalen weiter auf ein Regierungsbündnis mit der Union.
Guido Westerwelle ist optimistisch. Er glaubt fest daran, dass bei der Bundestagswahl 2009 eine Neuauflage der schwarz-gelben Koalition möglich ist. Im ZDF-Sommerinterview verweist er auf die derzeitig gute Ausgangslage.
Wenn man sich alle Umfragen der letzten Wochen und Monate ansieht, dann ist es möglich, dass es eine bürgerliche Mehrheit aus zwei Parteien, Union und FDP, gibt. Die Koalitionsaussage werden wir nächstes Jahr machen. Aber das abzuschreiben, ist nach dem Motto, es könne nur noch Dreierbündnisse geben, halte ich für falsch.
Allerdings, die Freien Demokraten stellen Bedingungen für eine Koalition.
Ich werde für die FDP einen Koalitionsvertrag nur unterzeichnen, wenn darin ein niedrigeres, einfaches und gerechteres Steuersystem enthalten ist. Vor allen Dingen die Mitte muss entlastet werden, die trägt unser Land.
Zum Konflikt im Kaukasus bescheinigte Westerwelle der Großen Koalition richtig zu handeln. Kritik übt er am Verhalten der Vereinigten Staaten.
Es ist richtig, dass die deutsche Bundesregierung zur Besonnenheit mahnt. Diejenigen, insbesondere in Washington, die derzeit mit sehr starken Worten Eindruck in der Welt machen wollen, bringen ja die Problemlösung nicht näher, sondern sorgen mehr für eine Verhärtung. Einseitige Schuldzuweisungen helfen nicht weiter. Beide Seiten haben sich nicht korrekt verhalten. Das muss nachdrücklich auch kritisiert werden.
Die Lehre aus dem Konflikt für Deutschland könne nur heißen, im internationalen Dialog verstärkt für Abrüstung zu werben.
Das komplette Sommerinterview gibt es morgen um 19.10 Uhr in Berlin direkt. Immer mehr Väter finden offenbar Geschmack an der Elternzeit. Das hätten jüngste Umfragen ergeben, teilte Familienministerin von der Leyen mit. Deshalb will sie die sogenannten Vätermonate in der nächsten Legislaturperiode ausweiten. Bislang nehmen Väter in der Regel nur 2 Monate das staatliche Elterngeld in Anspruch. Die Bundesagentur für Arbeit will wohl 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Den Personalnotstand in deutschen Pflegeheimen und die Langzeitarbeitslosigkeit. Mehrere tausend Langzeitarbeitslose sollen künftig in Heimen Demenzkranke betreuen, ihnen Essen geben, vorlesen oder mit ihnen spazieren gehen. Pflegeexperten halten die Idee allerdings für äußerst heikel.
Sie brauchen Hilfe, Orientierung, Pflege, gelegentlich auch Unterhaltung. Aber in vielen Heimen für demenzkranke Menschen fehlt dafür Personal. Weil man aber nicht nur genug, sondern vor allem gut ausgebildete Mitarbeiter brauche, stößt der Plan der Bundesagentur bei Experten auf Widerstand.
Ich halte diesen Vorschlag schon für sehr problematisch, vor allem weil wir jetzt bereits in den Pflegeheimen feststellen müssen, dass A zu wenig Personal ist und B häufig nicht geeignetes Personal ist, denen auch jede soziale Kompetenz fehlt. Was wir brauchen, ist geeignetes, hochmotiviertes Personal. Die Altenpflege ist ein sehr anspruchsvoller Beruf. Und ich wundere mich immer über solche Vorschläge, weil in einem Kindergarten käme man nie auf die Idee, bei Personalmangel auf schwer vermittelbare Menschen zurückzugreifen.
10.000 Stellen im Pflegebereich sind unbesetzt. Rund 30.000 Arbeitslose gelten als entsprechend qualifiziert. Rechnerisch geht das auf. Tatsächlich jedoch, fürchten Kritiker, gehe es auf Kosten der Patienten. Arbeitsmarktexperten hingegen begrüßen die Idee.
Die Pflege demenzkranker Menschen ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, aber wir sollten nicht den Fehler machen, Langzeitarbeitslosen nicht zuzutrauen, auch anspruchsvolle Tätigkeiten auszuüben. Also wenn Langzeitarbeitslose dafür qualifiziert sind oder dafür qualifiziert werden, ist das etwas, was ich mir im Grundsatz sehr wohl vorstellen kann.
Nach 160 Stunden Schulung wollen die Krankenkassen langzeitarbeitslose Mitarbeiter einsetzen und wohl auch hier sparen. Lehrgänge für Pflegeprofis dauern 6-mal länger.
Der Skandal um illegal weitergegebene Bankdaten hat offenbar größere Dimensionen als bisher angenommen. Der Informant, der vergangene Woche die Ermittlungen auslöste, soll insgesamt über 1,5 Millionen Datensätze verfügen. Das sagte er dem Spiegel. Der ehemalige Mitarbeiter eines Callcenters hatte eine CD mit 17.000 Kundendaten an die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein geschickt. Eine unsichtbare, atemraubende Gasglocke legte sich heute Morgen über ein Industriegebiet in Mönchengladbach und die angrenzenden Wohnhäuser. Aus einer defekten Feuerlöschanlage in einer Lackfabrik war Kohlendioxid geströmt. Mehr als 100 Menschen erlitten eine Vergiftung und mussten wegen Atembeschwerden, Übelkeit und Schwindel behandelt werden.
Großeinsatz für 300 Rettungskräfte. Im Industriegebiet Mönchengladbach ist ein Hilfskrankenhaus aufgebaut. Aus einer nahen Fabrik ist CO2 ausgetreten. Menschen, die das konzentrierte Kohlendioxid eingeatmet haben, werden hier von Notärzten mit Sauerstoff versorgt.
Wir haben auch kritische Fälle da in der Anfangsphase gehabt, als die Leute nämlich mit dem CO2 in Berührung kamen, gar nicht mehr atmen konnten und einfach umgefallen sind. Und so sah das dann auf der Straße auch aus. Die Autos blieben einfach stehen, die Leute lagen einfach auf dem Gehweg und auf der Straße.
Am Morgen löste ein Palettenbrand die automatische Löschgasanlage aus. Das CO2 strömte nach außen und die abschüssige Straße hinab. Ahnungslose Passanten und auch Feuerwehrleute sehen und riechen das Gas nicht, fallen einfach um, sie drohen zu ersticken. Mehr als 100 Menschen müssen behandelt werden. 16 kommen, teils bewusstlos, in eine Klinik.
Eine Patientin muss noch überwacht werden auf unserer Intensivstation. Das sind auch vorsorgliche Maßnahmen. Aber alle anderen Patienten konnten schon auf die Normalstation verlegt werden und werden auch morgen, wenn es gut geht, wieder nach Hause können.
An diesem windstillen Tag steht das CO2 unbewegt in der Senke. Die Feuerwehr ordert Hubschrauber, deren Rotoren das Gas verwirbeln und so die Luft säubern. Am Nachmittag gab die Polizei das Gebiet um die Fabrik wieder frei. Jetzt ermittelt sie, wie das häufig verwendete Löschgas unkontrolliert in die Umgebung gelangen konnte.
Eine verhängnisvolle Nacht erlebten die Menschen im Osten und Südosten Europas. Bei einem Unwetter mit Hagel, Sturm und starkem Regen gab es mindestens 10 Tote. Besonders betroffen waren Polen und Österreich.
Und in Österreich tobte das Unwetter besonders heftig in Kärnten und Teilen der Steiermark. Hagelstürme zertrümmerten Glasscheiben und zerbeulten Autodächer. Sich vor dem Unheil, das vom Himmel prasselte, in Sicherheit zu bringen, dafür war vielen keine Zeit geblieben.
In Sekundenschnelle, also in so einer Geschwindigkeit habe ich das noch nie erlebt, ist da ein Hagel dahergekommen mit einer Größe von den Hagelkörnern, wie wir sie noch nie gesehen haben.
Und man hat die Geschwindigkeit und die Wucht des Ganzen völlig unterschätzt, meiner Meinung nach. Auch ich. Ich habe geglaubt, ich kann mich noch in Sicherheit bringen, habe es aber nicht mehr geschafft, die 200 Meter bis zu einem Unterstand zu gelangen.
An einigen Wetterstationen des Landes wurden heute Morgen größere Regenmengen gemessen als normalerweise im gesamten August. Auch in Polen sind Regen, Sturm und Hagel über das Land gezogen. Tausende von Feuerwehrleuten versuchen jetzt aufzuräumen. Neben den anderen Schäden sind hier auch viele Bäume umgestürzt, die Straßen und Eisenbahnlinien blockieren.
Auf mehr als 2000 Jahre alten Fußspuren laufen, römische Waffensysteme, Luxusgüter und Wellness-Tempel bestaunen. In Xanten am Niederrhein konnte man schon lange auf Zeitreise in die Antike gehen, in der einzigen nicht überbauten Römeranlage nördlich des Rheins. Jetzt aber gibt's dort auch noch ein neues Römermuseum und das ist sowohl inhaltlich als auch architektonisch ein echter Hingucker.
Das bisherige Prunkstück der Römerstadt Colonia Ulpia Traiana bei Xanten, die ehemals 10.000 Besucher fassende, teilrekonstruierte Arena, hat Konkurrenz bekommen. Über den Fundamenten der erst vor 10 Jahren ausgegrabenen Therme wurde im originalen Maßstab der gigantischen antiken Bauten das neue Römermuseum errichtet. Freischwebende Besucherebenen in der 80 Meter hohen Eingangshalle der antiken Wellnessoase geben unmittelbaren Einblick in Geschichte und Zivilisation der Römer am Niederrhein. Auch in der tiefsten Provinz verzichteten sie nicht auf komfortable Dampf- und Wannenbäder.
Baden war ein Teil der Alltagskultur und das ist das, womit sich die Archäologie beschäftigt, die Erforschung des Alltags der Menschen vor 2000 Jahren.
Erkenntnisse über römische Kultur liefern auch 2500 Fundstücke, die wie das römische Plattbodenschiff hier in Xanten ausgegraben wurden. Eine der schönsten römischen Bronzeplastiken ist ebenso Highlight wie Alltagsgegenstände, die eine Zeitreise ins Leben römischer Legionäre ermöglichen. Nicht goldene Schätze, die gewöhnlichen Spuren aus dem Alltag von Menschen und Haustieren erschließen anschaulich und faszinierend die römische Vergangenheit in Germanien.
Alle Ergebnisse des Tages können Sie noch einmal im Internet auf unserer Olympiaseite nachlesen. Da auch noch mehr über das Weltrekord-Jogging des Jamaikaners Usain Bolt, der Medaillenspiegel und Hintergrundberichte unter sport.zdf.de. Eine Zusammenfassung des Olympiatages mit allen Höhepunkten heute Abend auch im aktuellen Sportstudio live aus Peking von 22 Uhr an. Darin natürlich auch ausführliche Berichte vom Auftakt der Fußball-Bundesliga. Hier schon mal die Ergebnisse im Überblick. Nach dem 2:2 des Titelverteidigers FC Bayern München gegen den Hamburger SV gestern Abend gewann Schalke heute gegen Hannover 96 mit 3:0. Zwei Treffer durch Kevin Korani. Werder Bremen kommt trotz zweimaliger Führung in Bielefeld über ein 2:2 nicht hinaus. Borussia Dortmund behält in Leverkusen mit 3:2 die Oberhand. Ein erstes Achtungszeichen setzt der Dorfclub aus Hoffenheim mit einem 3:0-Sieg in Cottbus. Karlsruhe besiegt Bochum 1:0 und der 1. FC Köln unterliegt beim VfL Wolfsburg 1:2. Morgen spielen dann noch Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC und Borussia Mönchengladbach gegen den VfB Stuttgart. Davor führt Hoffenheim gemeinsam mit Schalke die Tabelle an. Die Bilder dazu, wie gesagt, heute Abend im Sportstudio.
Was für ein praller Sporttag. Vielen Dank, Jana.
Macht doch Spaß.
Das Sonntagswetter verspricht prima zu werden und auch Mondgucker haben wohl beste Aussichten, die Mondfinsternis sehen zu können. Wo und wie, sagt Ihnen gleich Katja Hornefer. Im Heute-Journal mit Steffen Seibert taktieren im Kaukasus, wie Russland in Georgien auf Zeit spielt. Wir wünschen noch einen schönen Abend, sagen Tschüss und sind morgen wieder da, wenn Sie mögen.
Meine Damen und Herren, wie war das denn bei Ihnen heute Morgen? Auch so neblig, so dunstig. Kein Wunder bei dieser feuchten Luft und dem Regen, der in den vergangenen 48 Stunden gefallen ist. Das waren im Süden und im Osten Deutschlands zum Teil 10 bis 90 Liter pro Quadratmeter. Dazu werden jetzt die Nächte wieder länger und die Sonne verliert an Kraft. Prompt bildet sich Nebel. Das ist ein richtiger Vorgriff auf den Herbst. Aber auch der Herbst hat schöne Tage und einer davon ist heute. Denn die Tiefs Friederike mit Kern 1 und Kern 2 sind fast schon vollständig nach Osten abgezogen. Und heute begeisterte uns hoch Jannik mit Sonnenschein. Und das genießen wir erstmal, bevor das nächste namenlose Tief und Tief Gisela herankommen. Denn hoch Jannik begeistert uns heute auch mit der Sichtbarkeit eines ganz besonderen Naturphänomens, nämlich einer partiellen Mondfinsternis. Heute zwischen 21.30 Uhr und 0.45 Uhr lohnt der Blick Richtung Vollmond, denn dann sehen Sie von dem nur noch eine schmale Sichel und der gesamte Rest leuchtet kupfer. Rot. Dass das passiert, liegt an einer besonderen Konstellation, nämlich Sonne, Erde und Mond müssen in einer Reihe stehen, sodass der Vollmond direkt in den Kernschatten der Erde wandert. Sehen können wir das Himmelsspektakel eigentlich fast überall, denn nur hier über dem Nordosten verdüstern einige Regenwolken den Blick zum Vollmond. Allerdings sollten Sie was Warmes dabei haben, denn nach Abendtemperaturen aktuell so zwischen 15 und 23 Grad wird es doch richtig kalt. In der Nacht sinken die Werte überall da, wo wir den Vollmond und die Mondfinsternis sehen können, auf 12 bis 6 Grad. Wärmer bleibt es unter den Regenwolken hier im Nordosten und diese Regenwolken ziehen morgen Vormittag dann langsam Richtung Polen ab. Wenn sich dann Nebel und Dunst aufgelöst haben werden, gibt es einen freundlichen Vormittag mit viel Sonnenschein. Aber am Nachmittag werden die Wolken dann von Westen und Süden schon wieder etwas dichter und bringen sogar ein paar Regentropfen mit. Die Temperaturen morgen liegen zwischen 18 Grad an der Ostsee und bis zu 26 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Am Montag wird es eigentlich ganz freundlich. Über die Mitte und den Norden ziehen einige Regenschauer hinweg. Und das bei Temperaturen zwischen 21 und 27 Grad. Am Dienstag gibt es dann schon kräftige Gewitter. Und zwar vom Schwarzwald bis zum Erzgebirge bei 21 bis 29 Grad. Danach wird es schon wieder kühler. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal viel Spaß bei der partiellen Mondfinsternis. Einen schönen Sonntag und schönen Abend noch.